eine gesunde Inkompetenz als Basis für ein gutes Gewissen. Das könnte funktionieren. Hören Sie, es funktioniert ja auch woanders. Es funktioniert doch. Warum ist Ilse Aigner im Grunde genommen die ideale Besetzung für das Ministerium für Verbraucherschutz? Weil sie ist gelernte Radio- und Fernsehtechnikerin. Perfekt. Perfekt. Unser Verkehrsminister Ramsauer, ein ehrbarer, gelernter Müllermeister. Perfekt. 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 Eine Familienministerin ohne Kinder. Perfekt. Gut, ja, ich weiß, jetzt bekommt sie ein Kind, aber das, ja, das macht nichts. Schauen Sie, die bekommt im Sommer ihr Kind. Aber schauen Sie, bei der Frau Schröder, wenn sie dann ihr Kind hat, dieser Hauch von Kompetenz kann ihrer Ahnungslosigkeit nicht gefährlich werden. Ja? Also, das glaube ich.
World News from the BBC. And it's just been announced that the Egyptian President Hosni Mubarak has stepped down.
Komfort Nummer 251, Muba Rücktritt. Hallo und herzlich willkommen zum 251. Komfort, den ich am heutigen arschkalten Freitag, dem 18. Februar 2011, aufgenommen habe. Jetzt haben wir...
It is 12:30.
Jawohl, ja. Und wie gesagt, arschkalt, weil es letzte Woche nämlich auch nochmal am Dienstag den ganzen Tag durchgeschneit hat. Der Schnee ist nicht komplett wieder verschwunden. Bis jetzt. Gut, die Straßen sind schon wieder benutzbar, aber... heute gibt's wieder die übliche Dreiteilung, die es eigentlich so ungefähr jede Woche hier gibt, nämlich zwei Teile Politik, ein Teil Tech, Spieß, Mafia und alles, was mir sonst noch so in die Finger fällt. Das Intro ist erstmal aus Neues aus der Anstalt Nummer 40, also der Januar-Sendung, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann aus der BBC mal eben die Eilmeldung. Und ja, das war auch wirklich nur die Eilmeldung, die 7 Sekunden lang ist. Die intensivere Betrachtung mit der Meldung hat dann ein ganzes Stückchen länger gedauert. Aber ja, ich befasse mich mit dem Rücktritt von Mubarak natürlich auch. Dann ist außerdem auch mit dabei der Freiherr Xerox von und zu Gutenberg. Und was ihr euch jetzt hier anhören könnt, wenn ihr einfach weiterhört, das ist dann... Teil 3, die Technik-Ecke, wo sich erstmal eine LHC-Meldung reingeschlichen hat, die eigentlich letzte Woche schon in den Podcast hätte passen können, wenn ich sie denn schon mitbekommen gehabt hätte. Dann gibt's Mikrokia, Neues vom Atom, Neues zum Space, wo ja hoffentlich in der nächsten Woche jetzt mal langsam ein Shuttle-Start ansteht, neue Fanboy-Meldungen und mehr. 0 Grad, angeblich partly sunny, chillige Greetings. Die 0 Grad, die fühlen sich wie minus 3 oder minus 4 an oder wiegt mal irgendwas zwischen 17 und 33 km aus dem Northeast. Oder er macht einen auf Vogel und zwitschert irgendwo da oben. Ja, da bin ich dann wieder. Mit erstmal einer Meldung vom LHC, die eigentlich letzte Woche schon hätte unterkommen können, aber nicht untergekommen ist, weil sie mir nämlich erst begegnet ist, als es zu spät war. Nämlich Neues von der Kryo, die ist letzten Freitag grün geworden. Oder anders ausgedrückt, der Ring auf Betriebstemperatur wieder runtergekühlt. Und dann haben sie so richtig angefangen, da Zeug zu machen. Richtig fertig sind sie immer noch nicht, logischerweise. Weil ist ja auch klar, diese ganze Woche war schließlich immer noch Hardware-Commissioning eingetragen. Was ich jetzt noch nicht weiß, ist, wann sie jetzt denn nun offiziell das erste Mal da wieder Protonen in den Ring reinlassen. Ob sie es jetzt noch vor dem Wochenende machen, am Wochenende oder am Montag. Also laut Zeitplan, wie er ursprünglich geplant war, steht das für Montag an. In jedem Fall, der Ring geht dann wieder los und macht dann wieder Dinge. Ja. Interessanterweise letzte Woche, als ich los bin zum Podcasten, waren noch 4 Cryostarts, die gefehlt haben. Und dann irgendwie 8 Uhr irgendwas datierte dann der Eintrag auf der Cryo-Seite. So, ja, jetzt sind wir auf Betriebstemperatur, also wenn nichts mehr explodiert. Ja. So, dann Mikrokia, wie jetzt irgendwie der halboffizielle Titel für die Microsoft-Nokia-Geschichte ist dann auch nochmal weitergegangen. Da gab es auch nochmal ein paar Nachrichten. Ja, letzte Woche hatte ich das ja nur so als Eilmeldung mitbekommen, so ja, Nokia setzt jetzt künftig auf Microsoft Windows Phone 7 für Smartphones, weil eigene Software haben sie ja nicht, was wie Migo, nee, nach, pfff. Ne? Ja, und zwar geht es damit erstmal los, dass es eine Future-Zone-Meldung gab, dass der Strategiewechsel einen deutlichen Stellenabbau nach sich ziehen werde. Es wird erhebliche Kürzungen geben, kündigte Konzernchef Stephen Elop am Freitag vor Analysten in London an. Genauere Zahlen werde es erst später geben. Nokia hatte Ende 2010 knapp 132.500 Mitarbeiter und habe zu hohe Kosten. Ist mir das hier gerade zu kühl? So. Und ja, jetzt müssen sie da also sparen. Und Spekulation über eine Verlagerung der Nokia-Zentrale von Finnland in die USA erteilte Elop eine Absage. Finnland ist unser Zuhause und wird es auch bleiben, sagte er. Der geplante Stellenabbau werde aber auch Finnland treffen. In den vergangenen Wochen war immer wieder das Gerücht aufgekommen, der Kanadier Elop, der früher für Microsoft gearbeitet hat und übrigens in der Liste der Einzelaktionäre bei Microsoft immer noch in den Top 10 ziemlich weit oben auftaucht. Ich glaube, Top 3 oder so ist er. Der könnte wichtige Bereiche der Nokia-Zentrale nach Amerika verlegen. Ja, könnte er auch. Und wenn man da besser sparen kann, dann würde er das sicherlich auch tun. Da bin ich zuversichtlich. Also jetzt nicht gerade für Finnland, aber ja. Dann gibt es Nachteile, habe ich beim Herrn Gruber verlinkt gefunden. The Devil is in the Details. Ja, 11.40 Uhr. Da gab es zwar irgendwie großes Buhai, großes Gejubel, aber das erste Problem, was es da gibt, die Telefone, die Nokia bisher verscherbelt, die Symbian-Dinger, die sind eigentlich so Feature-Phone-mäßig. Da würde nie einer auf die Idee kommen, mit denen irgendwie groß das Internet surfen zu wollen. Die haben überhaupt keinen Plattformwert und haben dafür auch keine Gelegenheit, besonders teuer werden zu können, logischerweise. Is risk to the bottom line. Second problem is that we don't have any indication when any competitive WP7 phones will ship. Doch inzwischen gibt's eine Aussage, wann Nokia mit den ersten Windows Phone 7 Phones auf den Markt kommen könnte, nämlich frühestens in einem Jahr. Huch, oder anders ausgedrückt, dieses Jahr wird es gar keine Smartphones von Nokia geben. Oder wenn es irgendwas gibt, ne, hier Migro fällt mir halt so spontan als erstes ein, dann ist das eine Plattform, die ist zumindest, was Nokia angeht, bereits tot. Genauso wie Symbian bereits tot ist. Also, dass da irgendwie jemand was für entwickelt, dass das irgendwie groß abhebt, das darf zu bezweifeln sein. Und Qt, das Framework, haben sie sich ja auch mal irgendwann gekauft. Auch da sieht's eher übel aus. Das dritte Problem ist, dass die Organisation gar nicht so unterschiedlich ist. Ein oder zwei Entscheider haben die Plätze gewechselt, einer ist weg, aber das ist doch noch kein neues Dreamteam. Dann, there is no clarity on any long-term win for Nokia. Es ist nicht abzusehen, dass Nokia da irgendwie groß was dran gewinnen würde, langfristig. Maps licensing seems like the only possible new source of revenue. And a minor one at that. What competitive advantage did Nokia just gain? Is there any advantage Nokia has over any other licensee of Windows Phone? Also hat Nokia irgendwie einen Vorteil, den andere Windows Phone Hersteller, Hardwarehersteller haben? Sie dürfen dran rumkustomizerkatzen. Das ist so ungefähr das Einzige, was ich vernommen hätte. Also dieses Jahr ist Nokia praktisch ohne Smartphones. Gut, sie haben bisher ja auch, glaube ich, irgendwie Communicator war ihr erster Versuch. Dieses Aufklapp-Riesentelefon, wo man dann innen drinnen eine Tastatur und einen relativ großen Bildschirm hatte. Also relativ halt. Aber Smartphones von Nokia gab es nie so richtig dolle. Bong, eine Eilmeldung. Dann gab es eine Meldung, die in die Kategorie Huch reinfällt, nämlich das offizielle Werbevideo, wo sie dafür werben, dass sie mit Microsoft zusammengehen. Da ist eine Musik hinter, die verdächtig nach einer von Apple zur Verfügung gestellten, nur für kostenlosen Einsatz, also nicht kommerziellen Einsatz, freigegebenen Musik klingt. Wir haben schon eine Eilmeldung gehabt. Gutenberg trete nicht zurück. Tja, er hat die Chance verpasst. dann wird er wohl zurückgetreten werden müssen. Dass er ausgerechnet über seine Doktorarbeit fällt und nicht über Kundus oder Zensosola oder die ganze andere Scheiße, die er gemacht hat. Aber ja. Ich war gerade dabei, mich mit Nokia zu befassen. Entschuldigung, Einmeldungen müssen eilig rein, vor allen Dingen, weil ich in Teil 3 halt keine Möglichkeit habe, die im nächsten Teil unterzubringen. So, also die Musik, die hinter dem offiziellen Interview-Announcement-Video versteckt ist, die ist von Apple, ist aber nur zum nicht kommerziellen Einsatz freigegeben. Oder anders ausgedrückt, Nokia und Microsoft halten es mit Urheberrechten nur begrenzt. War nicht Microsoft die Firma, die gesteigerten Wert darauf legt, dass es auf gar keinen Fall Raubmordkopien von ihrer Software geben darf? War da nicht was? Ja, war mal irgendwie so. Dann hat Nokia übrigens für die USA einen ehemaligen Microsoft-Manager eingesetzt, oder anders ausgedrückt, Microsoft übernimmt Nokia. Nicht nur den obersten Boss, sondern jetzt auch der US-Chef ist ein ehemaliger Microsoft-Manager. Und zwar hier Chris Weber ist der neue Nordamerika-Chef. Peng, peng, peng. Ja. Habe ich mir am Sonntag reingeschrieben. Dann ist den Microsoft-Aktien. Genau, hatte Fefe so, ja, der Elop ist, Platz 8 ist er. Der Nokia gerade kostenlos an Microsoft verschenkt. Ja, Trick daran ist nämlich, dass er zu Microsoft-Zeiten natürlich Aktienpakete in die Hand gedrückt bekommen hat. Und als die Verhandlungen mit Microsoft losgingen, durfte er die dann offiziell auch nicht mehr verkaufen, weil das dann Insiderhandel gewesen wäre. Oder da hätte man ihm dann zumindest gegens Knie pinkeln können, dass er da potenziell Insiderhandel macht. Und deswegen hätte er jetzt vor, sich aber von den Microsoft-Aktien in ihrer Zukunft mal irgendwie ein bisschen großräumiger zu trennen. Gut, Nokia-Aktien hat er meines Wissens keine. Na, oder anders ausgedrückt, so also von Aktienportfolio-Standpunkt aus, handelt der Mann nur für Microsoft. Oder hat er ein stärkeres Interesse daran, für Microsoft zu handeln, als für irgendwen sonst. Aber ja. Dann Billions. Habe ich auch beim John Gruber geklaut. Nokia on Sunday hinted that Microsoft essentially won a bidding war against Google to supply software to the world's largest handset maker and that the software giant agreed to pay billions of dollars for the privilege. Das klingt so, als sollte Microsoft da irgendwie Milliarden dafür bezahlt haben. Nehmt unsere Weichware. Bis auf die Tatsache, dass Windows Pone als Plattform noch nicht lang genug auf dem Markt ist, um überhaupt irgendwie eine einigermaßen ordentliche Verbreitung haben zu können. Also so als Dritter an den Tisch rangekommen und entsprechend auch noch nicht wirklich abgehoben. Also keine Ahnung, Verkaufszahlen gibt's ja keine. Wo es gute Verkaufszahlen gab in der Vergangenheit, hatte Microsoft auch nie ein Geheimnis draus gemacht, dass die Verkaufszahlen großartig waren. Von daher steht zu vermuten, dass die Tatsache, dass sie keine Zahlen veröffentlichen, vielleicht etwas mit zu geringen Verkaufszahlen zu tun haben könnte. Aber ja. So. Dann soll im März das erste große Update für Windows Pone 7 rauskommen mit dann auch neuem, tollem Feature Copy und Paste. Da habe ich mich ja schon lange drüber lustig gemacht. Microsoft bringt ein neues Smartphone-Betriebssystem auf den Markt und machte den einen riesengroßen Fehler, den Apple anfangs auch gemacht hat, nämlich Copy and Paste nicht mit einzubauen. Und ohne Copy and Paste ist echt übel. Da möchte man eigentlich nicht mehr leben. Also es insbesondere nicht, wenn man irgendwie Kriegsverteidigungsminister ist und nicht zurücktritt. Ja gut, wer seine Doktorarbeit auf einem Telefon schreibt, der hat sowieso irgendwie... Also jedenfalls hat Microsoft groß angekündigt, da kommt ein Software-Update und dann wird dann auch endlich mal Copy and Paste mit drin sein. Ja, gut, Apple hat er ja auch ewig gebraucht. Von daher. So, Neues vom Atom. Gorleben eilt. Stopp, Atomkraftgegner reichen Eilantrag gegen Gorleben ein. Hannover Atomkraftgegner haben einen Eilantrag auf sofortigen Baustopp im Salzstock Gorleben für ein Atomendlager gestellt. Die Atomkraftgegner fordern von der Bundesregierung, den Weiterbau des Endlagers im aus ihrer Sicht untauglichen Salzstock unverzüglich aufzugeben. Unter Rot-Grün hatte es eine 10-jährige Pause gegeben. Die schwarz-gelbe Bundesregierung hatte im vergangenen Jahr die Erkundung unter Tage wieder aufnehmen lassen. Ist eine Meldung vom letzten Freitag und wirft bei mir die Frage auf, ob da noch eine ordentliche Begründung mit dabei steht oder ob das schon alles ist, was sie als Begründung fallen lassen haben. Weil also die Untauglichkeit müsste dann schon noch ein bisschen genauer begründet werden. Ja, Gorleben ist untauglich. Genau. Na, wegen, weil, wenn man da irgendwie ein bisschen hinguckt, stellt man fest, ja, also da sapscht Wasser rein. Na, die Gefahr, dass da noch viel mehr Wasser reinsapschen kann, ist auch gigantisch. Und dann gibt es da irgendwie Gase, die da auch eher nicht so gut sind. Und wenn man sich das alles zusammen anguckt, dann kommt man irgendwie ganz schnell auf die Idee, dass es vielleicht nicht unbedingt zu den genialsten aller Ideen gehört, Gorleben als alternativlos, als ergebnisoffen zu bezeichnen. Ja, ich meine, wenn man ergebnisoffen suchen wollen würde, dann würde man ja vielleicht mehrere Standorte anfassen. Es sei denn, man hat irgendwie einen gesteigerten Wert drauf gelegt, nicht vor dem Jahr 2300 mal zu einem Ergebnis zu kommen. Gut, Bundesregierungen denken sowieso immer nur für 4 Jahre, von daher passt es schon wieder. Dann gab es schon wieder einen Castor, nämlich vom ehemaligen Kernforschungszentrum Karlsruhe nach Lubmin. Gab es wieder einen Transport, auch mit Protesten, aber eben nicht so Gorleben-Style großen Protesten, sondern mehr so, naja, also besonders lange haben sie den Castor nicht aufgehalten gekriegt. Und das gab es in der letzten Woche. So. Dann wurde Röttgen abgelehnt im Streit um die Erkundung des Salzstocks Gorleben als Atommüllendlager. Hat Bundesumweltminister Röttgen die Einrichtung paritätischer Gremien angeboten. Diese sollen jeweils zur Hälfte mit Vertretern der Region und der Behörden besetzt sein, sagte Röttgen. Im Kreistag von Lüchow-Dannenberg. Die Gremien sollen bei weiterer Erkundung des Salzstocks mitentscheiden können. Röttgen erklärt, die Untersuchungen würden ergebnisoffen geführt. Der Vorschlag des Umweltministers stieß bei der Mehrheit der Kreistagsabgeordneten auf Ablehnung. Nur die CDU-Fraktion signalisierte Interesse. Am Rande der Sitzung demonstrierten mehrere hundert Atomkraftgegner. Ja, wenn man ergebnisoffen untersuchen wollen würde, wie gesagt, warum man ergebnisoffen nur einen einzigen Standort untersucht, der dann natürlich, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, alternativlos ist. Weil man ja keine Alternativen untersucht. Ja, kommen wir jetzt irgendwie auf den Trichter, okay, wir brauchen jetzt irgendwie, keine Ahnung, 10 Jahre zur Bergwerkserkundung, dann nochmal 5 Jahre zur Erkundung, ob denn das Bergwerk auch tatsächlich für Atommist geeignet ist. Und in 15 Jahren kommt man dann also zu dem Ergebnis, nein, ist es nicht. Dann hat man 15 Jahre lang ergebnisoffen nur den einen alternativlosen Standort untersucht und dann ist aber der Zeitdruck da. Dann muss man jetzt aber schnell ein Endlager finden. Ja, wir haben hier den ungeeigneten. Schön, nehmen wir den, oder was? Na, also, wenn es doch so ergebnisoffen wäre, warum zum Kuckuck macht man sich da nicht auf die Suche nach alternativen Standorten? Kann man ja dann ganz schnell auf den Trichter kommen, nein, die sind auch nicht geeignet. Oder hat Röttgen einfach nur keinen Bock, dass noch mehr Leute sich bei ihm beschweren, dass sie kein Atomendlager in ihrer Gegend haben wollen? Da vorne die Nervzwerge, hier hinten irgendwelche LKWs. Aber so ein Neues vom Space. Gab es letzten Freitag das Shuttle Program Flight Readiness Review, wo also erstmal nur die Shuttle-Verantwortlichen gesagt haben, jo, passt. Das hatten sie ja letzte Woche einen Tag verschieben müssen, weil irgendwie das Wetter nicht gut genug war. Und jetzt nächster großer Schritt ist heute, irgendwann im Laufe des Tages, ist das Agency Flight Readiness Review inklusive finaler Terminfestlegung. Und da werden wir gucken müssen, wie das dann weitergeht. Also das Shuttle-Programm hat jedenfalls gesagt, okay, aus deren Sicht gibt es keine Gründe, die irgendwen daran hindern würden, diese Woche das Agency-Review zu machen. Blub. So, dann ist die virtuelle Marslandung in Moskau angebrochen. Nach 250 Tagen landen in Moskau heute 6 Männer auf dem Mars. Seit wann liegt Moskau auf dem Mars? Ja, eben nicht. Und zwar ist da dieses Mars 500 Programm, wo die 10 Leute 500 Tage lang eingeschlossen und von der Außenwelt massiv isoliert und mit Kommunikationsmöglichkeiten vergleichbar mit dem Mars, nämlich Laufzeiten jenseits von Gut und Böse, versuchen mal so einen Marsflug zu simulieren, und da wollen die Wissenschaftler halt rausfinden, was das für Auswirkungen auf die Leute hat. Und jetzt ist also die Hälfte der Reise quasi, sie landen jetzt auf dem Mars. So, oder sind auf dem Mars gelandet. Wenn sie die Hälfte der Reise geschafft haben wollen, heißt es allerdings, dass sie sofort wieder umdrehen und zurückfliegen, was in der Realität nicht funktionieren würde. Aber ja. So, am Mittwoch gab es dann eine ATV-Verzögerung, weil Johannes Kepler, keine Ahnung, wie die Amerikaner das verhunzen, aber also das zweite ATV sollte ja am Mittwoch starten. Oder in der Nacht zu Mittwoch starten. Hat aber irgendwie, da gab es ein Problem mit einem Sensor. Deswegen haben sie den Start abgebrochen. Einen Tag später hat es dann geklappt. Plop. The Automated Transfer Vehicle 2 ATV2 Johannes Kepler launched as scheduled 450 PET atop an Ariane 5 Rocket. Ja, so, jetzt ist die Terminfrage, weil eigentlich hatte es zwischendurch mal geheißen, wenn der ATV einen Tag verschiebt, dann müsse Shuttle Start auch einen Tag schieben. So, nu ist aber noch völlig offen, ob man nicht doch am 24. den ersten Startversuch anleiern kann. Na, das wird das Agency Flight Readiness Review auf den Zeitplan heben. Deswegen sage ich ja, da ist die finale Terminfestlegung mit drin. So. Genau. Sag ich ja. Irgendwas macht hier komische Geräusche. So. Dann hat die MPEG Licensing Agency, Authority, wie auch immer, MPEG LE, jedenfalls offiziell einen Request for Patents fallen lassen. So frei nach dem Motto, wenn jemand Patente besitzt, die WebM beeinflussen könnten, soll er sich melden. So, sie suchen jetzt mal nach einem Patentpool und wollen dann die essentiellen, massiv nicht umgehbaren Patente rausfrickeln, um dann rauszufinden, ob WebM, wie Google es behauptet, tatsächlich patentfrei nutzbar sei oder ob es nicht doch Patente gibt, die auf jeden Fall verletzt werden würden. Und wenn sie die dann finden sollten, dann wäre die Frage, okay, unter welchen Bedingungen wären denn die Patentinhaber bereit, die zu lizenzieren. Wahrscheinlich wird es darauf rauslaufen, dass, wenn es Patente gibt, die nicht kostenlos genutzt werden dürfen. Wenn jetzt allerdings der Patentpool nicht zustande kommt, heißt es nicht, dass Googles Videocodec völlig patentfrei ist, sondern da heißt es nur, dass zum jetzigen Zeitpunkt sich niemand gemeldet hat. Kann durchaus auch sein, dass jemand sich überlegt, ja, ich habe hier ein Patent, da weiß ich, da müssen sie gegen verstoßen, weil das irgendwie die Anreihung von Bits hintereinander beschreibt oder was weiß ich. Und das können sie halt nicht ignorieren. Aber der jemand sich überlegt, ne, hat viel mehr davon, wenn er in einem halben Jahr, wenn dann irgendwie WebM tatsächlich mal abgehoben haben sollte, falls WebM abgehoben haben sollte, wenn der dann aus dem Gebüsch kommt und sagt, so, und jetzt zahlt ihr mir aber nachträglich 3 Trilliarden Geld. Ja, die Suche läuft irgendwie jetzt bis 18.03. So, Fanboy-Ecke. Ganz offensichtlich ist am Montag iOS 4.3 nicht erschienen. Was formulieren wir mal so, es hat mich nicht sehr überrascht, weil es auch nirgendwo Meldungen davon gab, dass irgendwie 4.3 jetzt mal auf den Golden Master Status gegangen wäre. Hatte ich ja letzte Woche schon irgendwie gemutmaßt, irgendwie fehlt mir da noch ein GM. Gut, es sind auch irgendwie nach der Beta 3 ist jetzt noch nichts wieder rausgefallen, was irgendwie aussah wie neue Betas. Also, ist aber auch kein Gerücht rumgekufft, so von wegen, ja, in 4.3 wäre noch ein Fehler gefunden worden, der das komplett aufhalten würde. Dafür soll angeblich irgendwie die kostenlose Phase für The Daily weiter verlängert worden sein. Und zwar irgendwie auf verschiedenen Geräten, verschieden lange oder bei verschiedenen Usern, verschieden lange. So, dann muss ich mal gegen das Galaxy 10.1 Tab ein bisschen Propaganda vom Herrn Fireball vom Herrn Gruber. Honeycomb turns out to be pretty, Charlie Sorrell. Honeycomb turns out to be pretty sweet and as far away from Apple's iOS as you could imagine. In fact, it's closer to something like Windows XP in terms of the look and feel, albeit with a very responsive and finger-friendly touch interface. Also, weil, da gibt es irgendwie auf dem Mobile World Congress, was glaube ich, hatte Samsung vorgestellt, ja, hier ein Galaxy Tab mit 10,1 Zoll Display-Diagonale, Googles Honeycomb, also Android OS 3.0. Und, ne, also hier so von wegen, ja, extra für Tabs und tralali und tralala. Aber das Ding, das soll wohl mehr irgendwie ein Windows mit Berührbildschirm sein, als irgendwie ein richtiges mobiles Betriebssystem. Gut, ich habe es jetzt noch nicht gesehen, von daher. Und dann gab es auch schon erste Preisangaben. Gut, da gab es dann eher beim Motorola Xoom. Ich finde, den darf man einfach mal kreativ aussprechen. Nämlich so Kategorie, ja, also das WLAN-Modell kostet mal eben so wummelig 600 €, das, 600 Dollar. Das UMTS-Modell kostet mal eben wummelig 800 Dollar. Autsch. Und jedenfalls also auch das Galaxy Tab, das ist dann eher so in der Billig-Plastik-Rückseiten-Kategorie. Weil das ist alles irgendwie Plastik. So frei nach dem Motto, da hat jemand irgendwie auf Krampf versucht, Geld zu sparen bei der Produktion. Na, oder anders ausgedrückt, Apple ist mit dem Preispunkt fürs iPad tatsächlich ziemlich hart an der Grenze dessen, was andere versuchen nachzumachen. Also eigentlich jenseits der Grenze dessen, was andere versuchen nachzumachen. Was es halt gibt, sind irgendwie Geräte mit entweder viel kleinerem Bildschirm zum gleichen Preis oder Geräte mit Plastikaussehen zu einem höheren Preis dann irgendwann in Zukunft. Ja, huch. So, dann gab es mal wieder neue iPhone-Gerüchte, weil wir hatten ja schon länger keine iPhone-Gerüchte mehr. Erst gab es irgendwie das Gerücht, ja, Apple würde an einem iPhone Nano arbeiten. Oh, hatten wir letztes Jahr schon das Gerücht. Dann hieß es nein, also statt einem 3, quietsch mich tot Zoll Display würde man jetzt an einem 4 Zoll Display arbeiten. Ja, frag ich mich, wie soll das mit der Auflösung funktionieren? Weil ich wage mal zu bezweifeln, dass es da noch eine neue Auflösung gibt. Na, weil also bisher gibt es ja zwei Auflösungen. Es gibt einmal die Nicht-Retina-Auflösung auf einem iPhone und es gibt die Retina-Auflösung, die ist genau das Doppelte von der Nicht-Retina-Auflösung. So dass also auch Nicht-Retina-Anwendungen auf einem Retina-Display funktionieren können. Weil da einfach zwei Bildpunkte oder ja, die, also quasi je Richtung zwei Bildpunkte zu einem zusammengefasst werden. Also vier Bildpunkte machen einen. So, sieht dann zwar nicht so super fricklich klein aus, aber funktioniert auch immer noch. So, wenn man jetzt irgendwie einen Nachkommastellenfaktor schräg größer macht, dann wie will man das Display umrechnen? Schwarzen Rand außenrum? Ich glaube nicht, dass Apple sowas macht. Also ja, dann soll es irgendwie verschiedene Modelle geben, größer, kleiner, Mi-Tastatur wie iPhone 4. Blablab. So, dann ist am 15. Am Dienstag ist Apple rausgekommen mit einer Pressemeldung, hat nämlich das Abo-System vorgestellt. Das, wo ich gesagt habe, da würde ich jetzt damit rechnen, dass es 4.3 benötigt. Ganz offensichtlich benötigt der Abo-Quatsch doch nicht 4.3, sondern funktioniert mit der bestehenden App-Store-Infrastruktur, die dann halt irgendwie hinter den Kulissen angepasst wurde. Braucht aber keine Änderung auf dem Betriebssystem. Zumindest nicht verpflichtend. Und zwar gibt es da so ein paar Details, die ich dann aus dem FSCK-Log geklaut habe. Tatsächlich sind In-App-Abos als verpflichtende Vorgabe. Inhalteanbieter, Magazine, Zeitungen, Video, Musik etc., die Abos außerhalb ihrer Apps verkaufen, müssen diese auch als In-App-Abo anbieten. Apple behält die App-Store üblichen 30% ein. Der Preis des In-App-Abos muss dem externen Abo außerdem entsprechend oder niedriger sein. Die Verleger können dies also nicht auf die Kunden umwälzen. Gut für den Endnutzer, also ohne Frage, aber welche Auswirkungen dies auf das Inhalteangebot im App-Store hat, wird spannend. Na, wer dann gleich angefangen hat rumzujaulen, ist klar, die Content-Mafia. Eine Ecke gibt's, wo ich es tatsächlich nachvollziehen kann, dass die da extrem unglücklich sind, nämlich Musikstreaming-Anbieter, die nicht die Kosten, die sie verlangen, für sich einbehalten, sondern da entsprechende Verträge haben, wo sie dann irgendwie 80% von dem Geld, was sie bekommen, gleich wieder an die Content-Mafia weitergeben müssen. Das sind so die einzigen, wo ich verstehen kann, dass die mit den 30%-Cut unglücklich sind. Und bei allen anderen, ja, meine Fresse. Eine schmackhafte, nicht so unbedingt besonders wettbewerbsfreundliches nebenbei. In den Anwendungen dürfen auch keine Links mehr enthalten sein für Kauf mal außerhalb von Apple. Motorflugzeug. So, wo es natürlich ganz praktisch ist, irgendwelche persönlichen Daten muss man dann nicht mehr zwingend den Verlagen in die Hand drücken, damit sie die dann per Listenprivileg weiterverkaufen können. Sondern da kann man sich selber entscheiden, ob man den Daten zukommen lassen will oder nicht. Ist schon spannend. Aber ja, also faszinierend. Dann gab es eine Meldung, dass iBooks gegen Jailbreak vorgehen würde. Und angeblich auch sogar schon irgendwie länger, keine Ahnung. Weil was die App nämlich macht, wenn die ein Buch aufmachen soll, dann startet sie irgendwie ein Binary, was nicht sauber signiert ist. Und erwartet, dass das dann entsprechend vom Loader mit einer Fehlermeldung quittiert wird. Und wenn es die Fehlermeldung kriegt, sagt, okay, ist alles in Ordnung. Schwupp, öffnet das DRM-te Buch und alle sind glücklich. Und wenn der Ladeaufruf allerdings irgendwie doch erfolgreich durchgehen sollte, dann ist offensichtlich die Signaturprüfung komplett aus. Dann ist wohl offensichtlich das Telefon in einem Zustand, der nach einem Jailbreak sein muss. Und dann weigert sich die Anwendung einfach mit einer total obskuren Fehlermeldung das Buch aufzumachen. Daraufhin bin ich dann mal hingegangen, habe auf meinem iPhone 4 mal ins Log reingeguckt, habe dann iBooks aufgemacht, ein Buch aufgemacht, festgestellt, tatsächlich sehr interessant, die Fehlermeldungen, die eine Binary fallen lassen kann, wenn sie nicht sauber signiert ist, sind eklig. Ja, so. Dann gibt es einen Abo-Kommentar, den John Gruber gefunden hatte, Louis Gasset tweets, Apple's new rules rile, but not me. I'm the paying customer, and I resent the old model. The new rules are customer-centric. Like, for example, with data sharing, Apple won't share your personal information to publishers without permission. Wer von dem neuen Apple-Abo-Modell was hat, das sind halt die Kunden, die Endkunden, deren Daten eben nicht weitergegeben werden, es sei denn, sie wollen das. Na, dass da irgendwie die Old-Style-Content-Mafia was dagegen hat, ja, so fucking what. Na, wie gesagt, das Einzige, wo ich es halt nachvollziehen kann, dass man da tatsächlich auch begründet gegen sein kann, sind Firmen, die das Geld, was sie einnehmen, halt sofort wieder weiterreichen müssen. Und wenn die nicht teurer sein dürfen, ja, wird es die halt nicht geben. Ich meine, was du dann machen kannst, du kannst dann halt irgendwie eine Nur-Anhör-App haben, da kannst du dann halt nicht drin kaufen. So, schon funktioniert's, weil das Kaufen, das kannst du dann halt komplett außerhalb machen. Dann gibt's dann aber auch nirgendwo einen Link und nix und das ist dann halt schlecht für den Consumer. Aber ansonsten, na, dass die Content-Mafia da dagegen ist, ja, das liegt nur daran, dass sie noch mit Kundendaten Geld machen, die ihnen eigentlich gar nicht gehören, die eigentlich den Kunden gehören und die sie jetzt halt nicht mehr vollautomatisch kriegen. Ja, schade aber auch. So, dann gibt es ein Java-Gleitkomma-Update. Das jetzt erhältliche Update 24 von Java 6 behebt nämlich den kürzlich bekannt gewordenen Floating-Point-Bug. Das war eine Geschichte, die vor einiger Zeit schon mal in PHP aufgetaucht war, dass eine bestimmte Gleitkommazahl, wenn man die als Gleitkommazahl interpretieren will, zu einer schönen Endlosschleife geführt hat, genau denselben Fehler, wenn man genau dieselbe Zahl in eine Java-Gleitkommazahl umrechnen wollte, gab es auch, gab es in zwei Ausführungen, je nachdem, wann man denn das Umrechnen macht. Nämlich zur Compile-Zeit, dann kann man den Compiler in der Endlosschleife schicken oder zur Laufzeit, dann kann man die Runtime in der Endlosschleife schicken. Und jetzt gibt es da jedenfalls irgendwie ein Update. Bis das mal irgendwie in der Nähe von meinem Arbeitsplatz-PC kommt, kann allerdings noch ewig dauern. Plus, ich habe ein IBM Java ausprobiert. Also bis das Update bekommt, das wird Jahrzehnte dauern. Falls es das überhaupt jemals bekommt. Aber ja. So. Und jetzt ist mir echt ernsthaft böse kalt. Aber wir kommen in der Musikecke an. In der Musikecke habe ich jetzt einfach mal ein bisschen gewühlt. Habe ich eingetragen, Beat and Path, These Days. 5 Minuten lang, ID3-Text hat er nicht. Müsste, wenn ich mich nicht böse irre, von GarageBand.com gekommen sein. Die Seite, die es ja inzwischen praktisch nicht mehr gibt. Ist auch garantiert schon mal in irgendeinem Podcast gespielt worden. Allerdings, Blogsuche hat keinen gefunden. Zumindest lag es auf demselben Haufen wie alle anderen Dateien, die ich schon mal in Podcast gespielt hatte. Ja, wahrscheinlich habe ich die dann nicht verlinkt oder nicht erwähnt oder wie auch immer. So, gefolgt ist das Ganze dann von einem kurzen Ausschnitt aus Beats und so Nummer 200, nämlich direktes Feedback, 24 Sekunden lang. Was mich dann auf die Idee bringt, nochmal nach Feedback zu jammern. Ich will Feedback. Also wenn euch hier irgendwelche Meldungen gefehlt haben, irgendwelche Meldungen zu viel waren oder ihr sonst irgendwie der Meinung seid, ihr müsstet mir mal was zukommen lassen, fühlt euch eingeladen, das zu tun, zum Beispiel indem ihr mich mit einer E-Mail bewirft oder mit einem Kommentar im Blog oder mit einem Tweet, wo ich zu finden bin unter Compod. C-O-M-P-O-D. Wie völlig überraschend. Selber ping. Nein, ich will keinen Follower. Cool Picks. Genau. Wenn euch also hier was gefehlt hat oder zu viel war oder wie auch immer, lasst es mich wissen. Und fühlt euch auch nochmal eingeladen, bei iTunes mit Rezensionen um euch werfen zu dürfen. So, und dann sage ich erstmal viel Spaß mit These Days von Beat and Path und dem direkten Feedback von Boost 200, was putzigerweise ja nicht nach der 199 kam. Aber ja. Ich bereite mich ja schon mental darauf vor, dass demnächst mein ein Byte großer Podcast-Folgennummern-Counter leer läuft. Hust. Das ist aber nach dem Augenarzttermin, von daher. Ja. Und jetzt viel Spaß mit der Musik und so weiter etc. pp. Und bis zum nächsten Mal, wenn denn nichts dazwischen kommt.
Thank you. Ja, da kommen wir jetzt vom Thema ab, aber Steam ist großartig. Ich meine, das ist im Endeffekt Mobile Me und App Store kombiniert. Du hast deine Settings irgendwie automatisch gesynkt. Das Beste aus beiden Welten.
Ja, mit einer Cross-Plattform UI.
Scheiße, ist direkt das Feedback blöd.